Tonight, the governor of Alabama signing a new law banning all diversity programs across the state's public universities and government agencies.
SB 129 has passed.
It passed with overwhelming Republican support. As of October 1st, any program that involves a, quote, divisive concept cannot receive state funding.
Tina, was hören wir da?
Ja, das war ein Nachrichtenbulletin vom NBC. Und darin wird berichtet, dass die Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey, ein Gesetz unterschrieben hat und damit eingeführt hat, dass ab Oktober Diversity-Programme an den öffentlichen Schulen und Universitäten verboten werden. Also auch State Agencies, also generell einfach im öffentlichen Administration. Und das hat natürlich grosse Auswirkungen auf Bildung in Alabama. Und ja, wir wissen auch, dass Alabama damit nicht allein ist, dass auch in anderen Bundesstaaten so schon Gesetze verabschiedet worden sind.
Es ist Mittwoch, der 15. Mai, und bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl geht es noch 173 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast von Tagesanzeigen. Unsere Kollegin in Birmingham, Alabama, Professorin Tina Kempin-Reuter, berichtet heute über die Eigenheiten vom amerikanischen Bildungssystem. Vor allem über den Trend, per Gesetz zu verbieten, dass Fragen zu Diversity, Equity und Inclusion an Schulen und Universitäten diskutiert werden. Diversity, Equity and Inclusion wird abgekürzt durch DEI. Auf Deutsch heisst das ungefähr Fragen zur Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Zuerst einmal, dass wir das alle verstehen, worum es heute geht in dem Podcast. Was versteht man unter Diversity, Equity and Inclusion, abkürzt DEI?
Also Diversity, Equity and Inclusion ist ein Konzept, das sich auf die Förderung von Vielfalt und Gerechtigkeit oder Gleichstellung und Integration beruft, eigentlich im ganzen Leben, also in den Organisationen, in Gemeinschaften und auch in der Gesellschaft. Also Vielfalt oder Diversity, das ist eigentlich die Idee, dass Menschen verschiedene Hintergründe haben, also ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Einschränkung, Behinderung, Religion, Nationalität und so weiter und so fort. Und Amerika ist ja ein Melting Pot, also eine Gesellschaft, wo Menschen aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Teilen von der Welt zusammenleben. Und das ist eine Art, einfach eine Tatsache vom Leben. Equity ist mehr Gerechtigkeit oder Gleichstellung, dass man eigentlich bessere Bedingungen oder gerechtere oder fairere Bedingungen schafft, damit alle unabhängig vom Hintergrund oder die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Und das geht eigentlich vor allem auch darum, dass man strukturelle Barrieren abbaut und die Ungleichheiten ausgleicht. Inclusion oder Integration oder Inklusion geht eigentlich darum, dass eine Umgebung geschaffen wird, wo sich alle daheim fühlen oder alle respektiert werden, auch gehört werden und unterstützt führen. Also es geht eigentlich darum, dass man eigentlich den Entscheidungsprozess und Organisationen so aufbauen, dass alle Zugang zu Ressourcen und Chancen haben.
Unterdessen ist aber das DEI, die Abkürzung allein, schon ein politischer Kampfbegriff geworden. Wieso ist das so?
Ja, es ist eigentlich so, weil in vielen Kontexten das sehr kontrovers diskutiert wird und eben halt auch sehr politisch und ideologisch. Vor allem eben, also jetzt auch im Wahlkampf. Also DEI dreht sich ja um Fragen von der Identität und von der Gleichberechtigung und die sind häufig politisch aufgeladen. Diskussionen über Themen wie Rassismus oder Geschlechtergleichstellung und LGBTQ-Recht haben politische Dimensionen und Begriff Diversity, Equity and Inclusion werden von verschiedenen politischen Gruppen auch unterschiedlich verstanden. Häufig heisst DEI auch Veränderungen in der Gesellschaft und Machtverhältnisse und das führt bei einigen dazu, dass sie Angst haben vor Verlust von Privilegien. Und darum, also sehen wir jetzt heute die Diskussion, also die ideologische Ablehnung oder auch der Glaube, dass DEI übertrieben wird oder eben unnötig ist. Und das ist vor allem jetzt ein grosses Thema geworden. Also DEI ist ein grosses Thema geworden nach dem Mord am George Floyd und anderen schwarzen Amerikanern durch die Polizei. Und das hat dann sich wirklich so mit dem Thema, also die Gesellschaft hat sich sehr mit dem Thema dann auch beschäftigt. Und das ist jetzt eine Art ein Backlash zu dem.
Wir haben ja am Anfang die Nachrichtensendung gehört aus Alabama, deinem Bundesstaat. Was ist jetzt da genau eingeführt worden?
Ja, also das Gesetz, das gilt ab dem 1. Oktober. Wir sagen dem entweder Anti-DEI-Bill oder auch Divisive Concepts Bill. Das haben sie auch schon gesagt in dem NBC-Beitrag. Also Divisive Concepts oder spaltende Konzepte, also was auch immer das heisst. Im Text ist es nicht ganz klar definiert, aber es heisst unter anderem, dass eine Person aufgrund von ihrer Rasse, Hautfarbe, Religion, ihres Geschlecht, ihrer Ethnizität oder nationaler Herkunft von Natur aus rassistisch, sexistisch oder unterdrückerisch ist. Ob es bewusst ist oder unbewusst, das ist jetzt ein Zitat oder eine Übersetzung von dem. Also das heisst eigentlich, das Spaltenskonzept ist so verstanden, dass eigentlich eben, wie gesagt, der Hintergrund von einer Person oder die Kultur von einer Person nicht vorgibt, ob jemand gut oder schlecht oder minderwertig oder überlegen ist. Das heisst eigentlich, dass wir, oder also ich jetzt als Professorin, aber auch Studierende oder Fakultätsorganisationen keine Veranstaltungen mehr dürfen durchführen, die von staatlichen Geldern unterstützt werden, wo eben die DEI-Themen besprochen werden und eben die quote-unquote spaltenden Konzepte besprochen werden. Also das Gesetz sagt auch, dass Mitarbeiter, die gegen die Gesetzgebung verstoßen, diszipliniert oder sogar entlassen werden können. Also es geht recht weit.
Das Gesetz eingebracht hat ein Republikaner, das ist der Will Barefoot. Der Will Barefoot ist Mitglied vom Senat von Alabama. Lassen wir rein, wieso der Will Barefoot das Gesetz eingebracht hat.
You cannot compel someone to believe or assent that one race or sex, or there's a whole host of categories, are better than the other or worse than the other. I would think that those divisive concepts and the fact that we can't use from an educational level or state tax dollars level, that we should not be spending state tax dollars or educating our children or trying to tell them that one race or sex is better than the other.
Also Tina, der Will Barefoot sagt da ja eigentlich, dass nicht ein Geschlecht soll besser sein als das andere. Aber ist das nicht eigentlich eine vernünftige Aussage?
Ja, also ja, schon. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht wirklich ein Thema. Also ich kenne eigentlich niemanden, der heute sagt, dass ein Geschlecht oder eine Rasse inherently, also von Natur aus, besser ist wie ein anderes. Und ich kenne auch niemanden, der in der Schule oder an der Universität jemand anderem sagt, du musst das glauben, was ich glaube. Oder compel assent, hat er ja gesagt. Also das machen wir nicht. Wir versuchen, verschiedene Perspektiven darzustellen, verschiedene Ideen für zu bringen, wie man kann Geschichte oder Politik oder was auch immer verstehen. Und man muss das schon ein bisschen vor dem Hintergrund von der Geschichte sehen, oder? Wenn man jetzt da eben mit der von Natur aus, dass im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hat das ja schon gegeben, oder? Wo Wissenschaftler, wo vor allem Anthropologen und Mediziner so Rassentheorien und Geschlechterstereotype aufgestellt haben und dann auch versucht haben, pseudowissenschaftlich das zu beweisen. Also zum Beispiel durch das Messen von der Grösse von Kopf, von der Kopfform, dass Frauen und Schwarze weniger gescheit sind oder moralisch unterlegen. Und das hat dann auch, also ich meine, das hat man zum Beispiel auch in Deutschland gesehen, Stichwort Hitler, oder? Dass man das versucht hat, dann wissenschaftlich zu belegen. Und diese Geschichte ist in den letzten Jahrzehnten aufgearbeitet worden und dann eben im Rahmen auch von DEI thematisiert. Und wie gesagt, die DEI wird eigentlich nur aufzeigen, dass es Frauen oder Schwarze oder Menschen mit Einschränkungen oder LGBTQ-Menschen schwieriger haben, sich auf dem Arbeitsmarkt oder generell in der Gesellschaft einzufügen. Und dass eben die Nachteile oder auch unterschiedliche Erfahrungen, Lebenserfahrungen berücksichtigt werden sollen. Und der Barefoot und andere, die seine Ideen teilen, finden jetzt eben, dass sie zu weit gegangen.
Jetzt kommt das Gesetz, es ist mit grosser Mehrheit angenommen worden im Parlament von Alabama. Du unterrichtest an der Universität Alabama at Birmingham, wie wir wissen. Bist du von dem Gesetz in deiner Arbeit jetzt direkt betroffen und was heisst das für deine Arbeit?
Ja, also ich bin auf jeden Fall direkt betroffen. Ich habe ja zwei Zentren, die sich mit dem Thema Menschenrecht und Gerechtigkeit beschäftigen. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht genau, was es heisst, weil unser juristisches Team, also von der Uni noch, an genauen Definitionen schafft. Und das Gesetz selber ist sehr unkonkret. Es ist wirklich nicht klar, was das alles bedeutet. Was ich wirklich schon sagen kann, ist, dass gewisse Wörter nicht mehr gebraucht werden dürfen.
Zum Beispiel? Und
also zum Beispiel Diversity. Wir wissen noch nicht mit Equity, weil es ist ein grosses Thema, ist Health Equity, also Gleichstellung in der Gesundheit. Also, dass zum Beispiel Schwarze oder eben Frauen weniger Zugang haben zum Gesundheitssystem. Also, es kann sein, dass da irgendwie auch noch Unterschiede gibt.
Aber Entschuldigung, also wenn man über die Französische Revolution redet, da gibt es ja Egalité, oder? Liberté, Égalité, Fraternité. Wie kann man denn das noch unterrichten? Darf man das Wort denn nicht mehr verwenden, wenn man die Französische Revolution bespricht?
Also im Unterricht, und das ist eben der Teil, der wirklich unklar ist im Moment, das Gesetz hat eigentlich vier Teile. Und die ersten drei sind Definitionen von was ist ein Staatsangestellter und was ist ein Divisive Concept und was ist DEI und so weiter. Und dann der letzte Teil, der vierte Teil steht, also nichts in diesem Gesetz sollte die Lehre beeinträchtigen oder die Forschung und so weiter, oder? Also solange keine Staatsgelder dafür gebraucht werden. Also es ist eben, wie gesagt, noch nicht ganz klar, was das genau heisst. Mein jetziger Verständnis ist, dass man jetzt zum Beispiel die Französische Revolution schon besprechen darf, vor allem auch, weil es halt einen internationalen Kontext hat. Was ich weiss, dass wir jetzt zum Beispiel nicht mehr darf, also praktisch alle Universitäten in Amerika haben ein Office of Diversity, Equity and Inclusion. Und in gewissen Staaten haben die jetzt neue Namen oder einen neuen Fachbereich und in anderen Teilen haben sie das abgeschafft, jetzt zum Beispiel jetzt Florida. Was ich weiss, also ich weiss noch nicht genau, was bei der University of Alabama, Birmingham, wie das genau gelöst wird. Was ich weiss, ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen alle sehr aufgewühlt sind, auch wegen der Unsicherheit, was das heisst, oder ob man jetzt auf einmal Studierende hat in der Vorlesung, die einem dann da anklagen und eventuell entlassen wird von der Universität. Und ich weiss auch von Fällen, wo sich schon berufene Professorinnen und Professoren sich gegen einen Umzug nach Alabama entschieden haben wegen dem Gesetz. Das hat dann wirklich langwierige Konsequenzen, weil die UAB ist der grösste Arbeitgeber in Alabama. Und ich glaube nicht, dass sich die da das Gesetz vorgebracht haben, also jetzt eben Barefoot und so weiter, dass sie sich das überlegt haben.
Ja. Es kann sein, dass das noch wird ein paar Gerichtsentscheide brauchen, bis man dann genau weiss, um was das da geht. Ja, wie auch immer, du bist nicht nur Lehrerin, sondern auch Mutter. Was sind die Auswirkungen für deine schulpflichtigen Kinder?
Ja, also meine Kinder gehen in die 7. und 5. Klasse. 7. Klasse ist Middle School, 5. Klasse ist Primarschule. Und es gibt schon, also zum Beispiel, sie haben gar keinen Sexualunterricht. Es gibt jetzt gewisse Bücher, wo sie nicht mehr Zugang haben, vor allem alles, was mit LGBTQ zu tun hat. Sie haben weniger Unterricht zur rassistischen Geschichte der USA oder auch Sklaverei oder jetzt zum Beispiel eben mit Massenmord an Native Americans. Und das ist schon halt auch wirklich problematisch. Jetzt, man sieht das jetzt nicht nur bei der Unterstufe oder Middle School, sondern auch in der High School, wo jetzt wirklich Bücher zur Bibliothek ausgenommen worden sind, weil sie auf LGBTQ-Themen fokussieren.
Du hast gesagt, eben Rassismus wird nicht mehr unterrichtet. Natürlich meine naive Frage, ich habe beispielsweise das Buch «Uncle Tom's Cabin», also «Onkel Tom's Hütte», das ganz berühmte Buch, noch ausgeliehen werden? Ist das noch rum? Steht das noch im Gestell? Also, wir wissen, das Buch war entscheidend vor dem Bürgerkrieg, was die Abschaffung von der Sklaverei betrifft.
Ja, ich denke, das ist kein Problem. Es geht eigentlich mehr um zeitgenössische Themen. Und im Moment sind eben vor allem LGBTQ-Themen und vor allem Transgender-Themen ein Problem. Also, und ich sehe das schon auch, oder? Zum Beispiel, wenn ich bei meinem jüngeren Sohn, der hat da ein grosses Thema gehabt zum Pilger und Weisse, die auf Amerika kommen und dann die Geschichte, oder? Von diesen Weissen. Und dann eben die Geschichte von den Native Americans oder Indianer überhaupt nicht besprochen, außer so im Zusammenhang mit der weißen Geschichte. Also, das ist eben so ein bisschen das, was man sieht, ja.
Alabama ist nicht der einzige amerikanische Bundesstaat, der per Gesetz auf DEI Einfluss nimmt, wie wir jetzt gehört haben. Wo ist das sonst noch der Fall und was sind das für Gesetze?
Ja, also in Florida vor allem. Die sind so ein bisschen leider Vorreiter in dem. Texas hat eins, Idaho, Iowa und eigentlich sind sie in vielen anderen eher ländlichen, republikanischen geprägten Staaten sind Gesetze auf dem Tisch. Also vielleicht noch nicht durchgekommen oder vielleicht auch, werden auch nicht durchkommen. Eben, wie gesagt, wir wissen auch nicht, ob wie viel jetzt das heisse Luft ist wegen dem Wahlkampf oder wie viel das wirklich umgesetzt wird. Aber es ist, man sieht da wirklich, dass in ländlichen, republikanisch geprägten Staaten die Gesetze überhand nehmen.
Jetzt die Massnahmen, die betreffen ja öffentliche Schulen, darum kann die Politik überhaupt mitreden. Jetzt gibt es aber in den USA auch viele Privatschulen und private Universitäten, Harvard ist eine zum Beispiel. Es gibt also zwei Bildungswege in den USA, zwei mögliche Bildungswege, einen öffentlichen und einen privaten. Was heisst das genau?
Ja, also die öffentlichen Schulen und Universitäten werden von den staatlichen Behörden finanziert und betrieben. Und sie sind, also Schulen sind mehr oder weniger gratis. Und für die Universitäten sind einfach tiefere Studiengebühren. Das heisst auch eben, dass jetzt die Schulen zum Beispiel mit den Gesetzen, die dann verabschiedet werden, oder Universitäten müssen folgen. Private Schulen und Universitäten gibt es eigentlich wie fast zwei Möglichkeiten. Die eine, das ist eher religiös, also sehr viele private Schulen und Universitäten werden von religiösen Institutionen betrieben. Private Schulen haben mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Lehrplans und auch weniger, sie werden weniger überwacht, was sie machen. Also teilweise gibt es dann da Schulen, die zum Beispiel die Evolution nicht unterrichten, weil sie religiöse Affinität haben oder eben gewisse politische oder kulturelle Ansichten fördern. Und dann gibt es auch schon die Privatschulen und Universitäten, die eher für reiche Leute sind. Das müssen wir jetzt ganz ehrlich sein. Dass ich eben zum Beispiel, ich sehe jetzt, dass bei Freunden, die in Birmingham wohnen, Birmingham hat keine gute öffentliche Schule, weil die öffentlichen Schulen werden von den lokalen Steuern finanziert. Und die schicken dann alle ihre Kinder in Privatschulen und dann häufig in denen, die sehr viel kosten. Also das heisst 20.000, 30.000 Dollar pro Jahr.
Mhm. Heisst das auch, dass man mit der Wahl von der Schule entscheidet, ob man eine eher konservative, republikanisch prägte Ausbildung bekommt oder halt andererseits eine eher liberale, von den Demokraten inspirierte Bildung? Oder kurz, muss man entscheiden eigentlich, ob man eine rote oder eine blaue Bildung bekommt?
Ja, vielleicht schon ein bisschen. Also das heisst, es ist sehr natürlich abhängig von der geografischen Lage, also wo man wohnt, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel in Alabama wohnt, da gibt es eigentlich keine öffentliche Schule, wo eine blaue oder liberale Bildung gibt, oder? Und das ist das Gleiche eigentlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, in Massachusetts wohnt, oder das Kalifornien, oder, wo sehr stark blau geprägt sind, da gibt es eigentlich keine so republikanisch geprägte Bildung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich gerade so direkt, man kann sagen, ja, das gibt eine blaue Bildung und eine rote Bildung, aber es hat schon einen Einfluss, vor allem indirekt, also zum Beispiel, was für Clubs dass es gibt an der Schule oder was für Exkursionen oder Gastvorträge und so weiter möglich sind, oder? Also von dem her gibt es schon Restriktionen. Also, und wie gesagt, jetzt neuerdings, und ich würde sagen, das ist jetzt eine neuere Entwicklung eben auch im Lehrplan.
Nochmal eine Verständnisfrage. Wenn man über die amerikanische Bildung redet, ist immer die Rede von Universitäten, aber auch von Colleges. Was ist der Unterschied?
Also häufig ist eigentlich synonym. Also Universität ist grösser meistens und man hat dort verschiedene Studiengänge, also Bachelor, Master und Doktor, Doktoranden. Im College ist eigentlich vor allem Bachelor.
Okay, ah, dann ist das Einzige. Trotzdem, wieso ist ein College-Abschluss heute nicht mehr da, wo er mal war?
Ja, es hat verschiedene Gründe. Also, der grösste ist eigentlich Kosten, oder? Im Jahr 2000 hat jetzt an einer öffentlichen Uni ein Jahr so 4000 Dollar gekostet. Und an einer privaten so zwischen 15 und 25.000 Dollar pro Jahr. Heute sind das 10.000 bis 12.000 Dollar im Schnitt für ein Jahr für eine öffentliche Universität und 35.000 bis 50.000 oder sogar mehr für eine private Universität. Das heisst eigentlich, dass sehr viele junge Amerikanerinnen und Amerikaner auf Fremdkapital angewiesen sind und so auch ihre berufliche Karriere mit grossen Schulden startet. Und vielen ist das nicht der Wert. Und es hat schon auch noch damit zu tun, dass der Arbeitsmarkt sich verändert hat, oder dass zum Beispiel Bachelor-Abschluss viel verbreitender ist und auch, dass der Wert in dem Sinn vom Bachelor-Abschluss weniger wichtig ist. Die Qualität von der Ausbildung, wie gesagt, die Themen oder generell Kritik an der Universität aus verschiedenen Richtungen, das hat auch damit zu tun. Und dass es jetzt halt wirklich auch alternative Wege gibt, also Online-Kurs oder berufliche Zertifizierungen und so weiter, die haben dann den Wert von einem College-Abschluss relativ zu anderen Bildungswegen in Frage gestellt.
Du hast ja in Zürich studiert, du kennst also auch unser System bestens. Ist ein Abschluss in den USA vergleichbar mit einem Abschluss in der Schweiz?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich natürlich zu einer Zeit studiert habe, wo es noch keinen Bachelor gegeben hat an der Uni.
Vor der Bologna-Reform, ja.
Ja, genau. Also der Master, würde ich sagen, ist ähnlich. Das Doktorandenstudium ist eigentlich ähnlich. Jetzt auf dem Bachelor kann ich vielleicht ein bisschen weniger sagen, aber es ist halt, das System ist ganz anders. Es gibt keine Berufslehre. Und darum ist eigentlich jemand, der jetzt zum Beispiel in der Schweiz eine Berufslehre machen würde, muss häufig als College, wo dann eben ja, eigentlich eher der akademische Weg im Vordergrund steht, wo nicht unbedingt die beste Lösung ist, für was die Person eigentlich machen will.
Ja gut, also nicht erst seit den Gaza- und Pro-Hamas-Protesten, wo die Schlagzeilen dominieren in den letzten paar Tagen und Wochen, gibt es ein grosses Misstrauen gegenüber den Universitäten. Spürst du das auch?
Ja, auf jeden Fall.
Das Misstrauen hat auch der Late-Night-Talker und Comedian Bill Maher aufgenommen, wobei er sich lustig macht über die Gaza-Proteste an amerikanischen Elite-Universitäten. Lass mal rein in seine Show «Real Time with Bill Maher».
And finally, new rule, as an Ivy League graduate who knows the value of a liberal education, I have one piece of advice for the youth of America. Don't go to college. And if you absolutely have to go, don't go to an elite college, because as recent events have shown, it just makes you stupid. Now, I recognize that a certain amount of foolishness is expected of college kids, but mixing Jägermeister and tomato juice isn't the same as siding with terrorists. 34 student groups at Harvard signed a letter that said the apartheid regime is the only one to blame, proving they don't know what constitutes apartheid. They don't know much of anything, actually. But it doesn't deter them from having an opinion. They've convinced themselves Israel is the most repressive regime in history because they have no knowledge of history or even a desire to know it. And actual history doesn't come up in their intersectionality of politics and genderqueer identities class.
Tina, wer zieht da Bill Maher genau durch den Kakao?
Ja, vor allem eben die Elite-Universitäten, Ivy League Schools, wie sie da sagen. Das ist jetzt Harvard, Princeton, University of Pennsylvania und einige mehr, wo so eben die teuersten und hauptsächlich private Universitäten sind. Und er findet eigentlich, dass man die Ausbildung, die man an diesen Universitäten bekommt, überhaupt nicht balanciert ist und eigentlich problematisch.
Am Anfang sagt er ja, don't go to college. Was sind die Gründe für das Misstrauen?
Ja, also da gibt es wirklich verschiedene. Also generell die politische Polarisierung, die wir ja schon mehrmals jetzt auf dem Podcast hatten. Also die Universitäten werden häufig als politisch einseitig wahrgenommen und konservative Stimmen argumentieren, dass die Universitäten von liberalen Ideen dominiert werden und eben konservative Ansichten marginalisiert oder unterdrückt werden. Das ist so das generelle Thema. Zudem sind natürlich Universitäten schon auch Schauplatz für Diskussionen über kontroverse Themen wie eben politische Korrektheit oder Rassismus, Meinungsfreiheit, soziale Gerechtigkeit, also die Themen, die wir jetzt auch sehen mit diesen Protesten. Generell, und das gibt es in den USA auch so ein bisschen eine Wissenschaftsskepsis. Man sieht das jetzt zum Beispiel mit dem Klimawandel, wo nach wie vor ja nicht wirklich geglaubt wird. Also ich habe mein Sohn hat in der 5. Klasse einen Lehrer gehabt, der Science, also Naturwissenschaft, unterrichtet hat und gesagt hat, ja, er glaube nicht an Klimawandel, obwohl ja eben, wie gesagt, eigentlich da die wirklich überwältigende Evidenz existiert. Und ja, und dann hat es natürlich eben, wie gesagt, auch noch wirtschaftliche Faktoren, steigende Kosten und Medienberichterstattung über Skandale an den Universitäten und so weiter. Also es gibt einfach wirklich so ein bisschen, vor allem und bei den Republikanern eigentlich, ein Misstrauen gegenüber den Universitäten und was wir an diesen Universitäten machen und eben dass die eingesetzt muss eigentlich vor allem vor diesem Hintergrund gesehen werden.
Du hast mir ein Stichwort gegeben, eben die Diskussion ist extrem politisiert. Warum sehen denn die Republikaner und Demokraten Bildung so unterschiedlich?
Ja, ich denke, es hat schon mit den Ideologien zu tun und auch wirklich mit historischen Entwicklungen. Wenn man jetzt schaut, zum Beispiel, wer heute in Amerika geboren wird, das sind vor allem schwarze und braune Kinder, oder? Und eigentlich die weiße Übermacht, die wird es nicht mehr geben. Und da gibt es so wirklich die Frage, ja, was sind wir denn als Land und was ist unsere Geschichte und welche Geschichte soll uns prägen? Und das sind schon die ideologischen Unterschiede, die halt wirklich auch Bildung dann wieder ja, prägen. Und dann gibt es schon auch wirtschaftliche Unterschiede, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, die Demokraten möchten eigentlich die Investition in die Bildung als Mittel zur Förderung von der sozialen Mobilität und der wirtschaftlichen Gerechtigkeit einsetzen. Die Republikaner wollen eigentlich mehr, dass sich der Staat aus der Bildung zurückzieht oder dass die Bildung eigentlich mehr unternehmerisch wird oder das Wirtschaftswachstum fördert. Also es ist so ein bisschen beides. Und dann ist natürlich die Bildung schon auch als politisches Thema, wie man jetzt das mit den DIY-Gesetzen auch sieht, ja.
Spielt die Diskussion auch im Wahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump?
Ja, also vielleicht ein bisschen weniger wie das letzte Mal in 2020. Aber es sind schon Themen, also zum Beispiel der Biden hat ja jetzt sehr viel von diesen Student Loans, also dem Kredit, wo man den Studenten gibt, weil es eben, wie gesagt, die universitäre Bildung so teuer ist, auch vergeben. Also das ist jetzt eben so ein grosses Thema, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Also das sind schon Themen. Und dann das andere ist Affirmative Action oder Zulassungspraktiken, also quasi wer, wie, wann darf, soll zugelassen werden und ob eben so Themen wie Herkunft und Ethnizität sollen beeinflussen, ob man an eine Universität aufgenommen wird oder nicht.
Vielleicht einfach noch schnell die Verständnisfrage, Affirmative Action, was heisst das genau, was ist das?
Ja, genau, also Affirmative Action ist eine Regelung gewesen, dass mehr Schwarze an die Universitäten können aufgenommen werden. Eben wie gesagt, dass man eigentlich die Chancengleichheit herstellt, indem man es einfacher macht für Schwarze, oder generell Studenten von unterrepräsentierten Gruppen an die Uni aufnimmt. Und das oberste Gericht hat das vor ein paar Jahren aufgehoben und das ist jetzt ein grosses Thema, was man darf und was man nicht darf, um eben die Chancengleichstellung herzustellen.
Tina, danke vielmals noch für die Präzisierung und überhaupt für das interessante Gespräch. Wir sind aber noch nicht ganz am Schluss. Wir kommen jetzt noch zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Und wir haben heute eine Frage von der Sandra Bannier. Und zwar, es ist eine direkte Frage an dich, Tina. Du hast in einem früheren Podcast erwähnt, dass du jeweils die Eltern wo deine Kinder gehen, gehen spielen zu einem freien Schulnachmittag, dass du die fragst, ob sie Waffen besitzen, oder, bevor du die Kinder dort in die Obhut gibst von dieser fremden Familie. Und Sandra Bannier schreibt, das scheint doch ziemlich extrem zu sein für unsere Ohren. Und sie möchte von dir wissen, wie die Eltern jeweils auf deine Fragen reagiert haben und ob so Fragen üblich sind. Weil bei uns kann man sich das ja nicht wirklich vorstellen.
Ja, also ich würde schon sagen, sie sind üblich. Es ist jetzt nicht so, dass alle das fragen. Aber wir sind auch schon gefragt worden. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Einzige bin, die das fragt. Es ist ein bisschen weniger jetzt, wo die Kinder ein bisschen älter sind und wir eben das Gespräch auch über Waffen und so weiter direkt haben mit den Kindern und sie verstehen, oder, was es heisst. Es geht ja vor allem darum, dass bei kleinen Kindern, da gibt es ja wirklich so viele Fälle, also Schusswaffen ist nach Autounfalls eigentlich der häufigste Todesgrund von Kindern. Und das sind häufig eben, wie gesagt, Unfälle, wo das irgendjemand eine Waffe lässt rumliegen und dann ein Kind findet und fängt an mitspielen und dann sich selber oder jemand anderen verschiesst. Und wo die Kinder kleiner waren, ist mir das halt wichtig gewesen, zu wissen, ob sie Waffen haben und wenn ja, wo diese Waffen sind. Und da, ich tue es häufig selber auch ansprechen, wenn wir jetzt jemand Neues haben, der zu uns kommt, schlafen oder eben länger ist. Wobei, wie gesagt, jetzt, wo die Kinder älter sind, das weniger wichtig ist.
Aber ihr habt keine Waffen daheim bei euch?
Wir haben keine Waffen daheim. Nein, wir sind eigentlich eine Minderheit, ehrlich gesagt. Vor allem in Alabama, wo, wie gesagt, da kannst du wirklich in Walmart gehen und zusammen mit dem, weiss auch nicht, deinem Brot oder was du sonst noch kaufst, dann schnell kannst du eine Knarre posten.
Schwer vorstellbar, aber offenbar ist es so. Liebe Tina, danke vielmals für die Beantwortung von dieser Frage. Wenn auch Sie eine Frage haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreiben Sie uns doch ein Mail. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Ich wiederhole, Podcast mit einem S am Schluss, @tamedia.ch. Das wär's für heute, Tina. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Tschüss nach Birmingham, Alabama.
Ciao, Christoph. Danke vielmals.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», am USA-Podcast vom «Tagesanzeiger» am Bund, der «Berner Zeitung», der «Batz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie hören uns in einer Woche wieder, dann unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent in Charlottesville, Virginia. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, war heute Tina Kempin-Reuter. Für die Produktion verantwortlich hier in Zürich sind Sarah Spreiter und Mirja Gabatuller. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.